dieses Buch und sie gehört haben, dass ich auch will das machen, haben mir gesagt, das ist doch ein schreckliches Buch. Der redet so unverständliches Zeug und das kann man wirklich nicht verstehen. Und als ich versucht habe nachzufragen, das war schon mehrmals geschehen und ich habe versucht nachzufragen, da kam das Gespräch immer auf diesen Abschnitt. Eben, das war eben der Abschnitt, der die Menschen so erschrocken hat. Wenn man diesen Abschnitt liest über Rückblende und Zeitbilder, dann ist es in der Tat etwas schwierig. Es ist etwas schwierig, weil es einfach der Leser viel voraussetzt. Bei dem Leser und vieles nur sehr kurz anspricht oder berührt oder also Hinweise gibt in einer anderen Richtung und die nicht ausreichend, um zu verstehen, wie die Strategie insgesamt aussieht. Also in diesem Sinne ist es wirklich schwierig und ich versuche sozusagen das ein bisschen anders zu machen, damit der Zusammenhang zumindest deutlicher wird. Der wirklich Stein des Anstoßes ist die Tatsache, dass ab dieser Stelle und vor allem in diesem Abschnitt Deleuze sich systematisch bezieht auf Charles Peirce, einen Semiotiker, das sagen wir nach Saussure-Zeit, also 30er, 40er, 50er Jahre, bekannt geworden, ein Sonderling, der seine semiotische Lehre niemals akademisch durchsetzen konnte. Und seine Semiotik ist ein bisschen so exotisch geblieben, so eine exotische Angelegenheit, die wird erwähnt zwar in der anschlägigen Literatur, aber nie richtig akademisch unterrichtet oder nicht wirklich erforscht und so weiter. Das ist so eine Sondererscheinung in der semiotischen Tradition mit einer sehr eigenartigen Terminologie und sehr merkwürdigen Gedankengängen. Das wiederholt Deleuze zum Teil und das wirkt eben halt abschreckend, ja, und zu Recht abschreckend, kann man sagen. Allerdings, wenn man einen größeren Überblick gewinnt über diese ganze semiotische Diskussionen, dann kann man das, was da passiert bei Peirce und Deleuze, bei der Rezeption von Peirce ziemlich gut einordnen. Und das versuche ich eben tun, und zwar nicht mit der Terminologie, nicht mit diesen Teilen der Terminologie, die Deleuze übernimmt, ja, Sie können das auch nachlesen, wenn Sie wollen, aber sie bringen wirklich nicht viel. Sondern ich möchte einen gewissen Schritt zurück machen und mit einer gewissen Schicht oder mit einem gewissen Stadium im Denken von Peirce anfangen, das eben für uns relevant ist, und zwar mit einer Unterscheidung, die in der Form bei Deleuze nicht vorkommt, aber die für Peirce entscheidend ist und eigentlich auch entscheidend ist dafür, was Deleuze ja macht. Und das ist zwar, ist es die Unterscheidung von drei Typen der Zeichen, nämlich Symbol, Icon und Index. Das sind eben drei fundamentale Arten von Zeichen nach Peirce, aus denen alle anderen Zeichen und Zeichensysteme dann gebaut werden. Und wo liegt der Unterschied? Symbol ist so ungefähr, was generell unter Semiotik verstanden wird, oder unter den Signifikanten, oder unter dem Zeichen verstanden wird. Das heißt, wenn ich sage Q, dann meine ich halt Q, und die Kuh läuft irgendwo auf dem Gras und das Zeichen von Kuh, eben das Wort Kuh, hat mit diesem realen Kuh nichts Gemeinsames. Das heißt, wir haben keine Mittel, eine notwendige reale Verbindung zwischen dem Zeichen und der Bezeichnung festzustellen. Es gibt einen gewissen Bruch, eine gewisse Kluft, und dieser Bruch und diese Kluft, die konstituieren eigentlich den Unterschied zwischen Zeichenwelt auf der einen Seite und realen Welt auf der anderen Seite. So dass man, wenn man radikal denkt, in poststrukturalistischen Termen sogar sagen kann, dass die Realität hinter den Zeichen verschwindet. Weil es zwischen Realität und Zeichen keine nachweisbare Verbindung ist. Und so können wir über diese Kuh sprechen, indem wir das Wort Kuh benutzen, entsprechend der Grammatik und der sprachlichen Konventionen und Gepflogenheiten, ohne dass die Kuh als Gegenstand des lebendigen Wesens auf dem Gras irgendwie davon betroffen wäre. Dieses Wort Kuh ist für uns sozusagen ein operatives Symbol, mit dem wir frei umgehen und sozusagen die Kuh leistet keinen Widerstand. Die Frage ist, was leistet ein Widerstand? Das heißt, wo liegen die Grenzen? Die Grenzen liegen in der Sprache. Der Punkt besteht darin, dass alle Symbole, die wie solche Zeichen und Signifikanten fungieren, ihre Bestimmung finden, allein innerhalb der Sprache und entsprechend der sprachlichen Regeln. Das heißt, wenn ich mich frage, was Kuh ist als Wort, dann kann ich diese Frage nun damit beantworten, dass ich darauf verweise, wie dieses Wort gebildet ist, also durch gewisse Buchstaben, gewisse Lauten, wie dieses Wort sich von anderen Wörtern unterscheidet, zum Beispiel von den Wörtern von Typ Wolf ja, oder Schaf. Und so geht es ja weiter und weiter. Das heißt, es genügt, das Wort Kuh innerhalb der Sprache zu positionieren, um alles über Kuh zu wissen, um die Kuh zu wissen, was wir wissen können, und alles über die Kuh zu sagen, was wir sagen können. Wir brauchen, wie gesagt, diese reale Kuh ja gar nicht. Und das ist die Voraussetzung für die ganze Semiotik des 20. Jahrhunderts, ja, das ist die Saussure Entdeckung, dass man im Grunde nur die Sprache braucht und das System braucht und sozusagen die Semiotik braucht, um mit der Welt umzugehen. Man braucht diese Welt rein gar nicht. Und alle nachfolgenden semiotischen Entwicklungen gingen auch diesen Weg. Lévi-Strauss zum Beispiel sagt, dass es so etwas wie ein semiotischer Big Bang stattgefunden hat, irgendwann. Die Menschen hatten keine Sprache und dann haben diese Sprache bekommen und es entstand so ein Bruch zwischen der Welten, der Welt mit der Sprache und der Welt ohne Sprache. Und dieser Bruch ist eben nicht zu überbrücken, das ist sozusagen ursprünglicher Bruch oder ursprüngliche Pause zwischen Welt der Signifikation und Welt der Realität. Und das ist eben ein Modell, das vorherrschende Modell im 20. Jahrhundert. Es ist leicht zu beweisen, dass alle großen Semiotiker in diesem Jahrhundert, die sozusagen Namen gemacht haben und sich akademisch behaupten konnten, in erster Linie Saussure und dann Jacobson und dann eben Lévi-Strauss und dann meinetwegen Derrida oder Foucault und Derrida, also wenn man sozusagen nur ganz große Namen nennt, die alle rein sozusagen in dieses Paradigma ein. Und eben Piers hat versucht, von diesem Paradigma abzuweichen. Und das bedeutet nichts anderes als ein anderes Verhältnis zwischen Zeichen und Bezeichnungen herzustellen. Dieser zweite Typ, Icon, ist etwas problematisch und hat keine so große Entwicklung bekommen, obwohl schon. Es gab auch in Ikonologie einfach und das und jenes, die ja versucht haben, sozusagen diesen Gedanke weiterzuentwickeln. die Kunsthistoriker haben vor allem von dieser Idee von Icon fasziniert. Es geht darum, dass die mimetische Abbildung der Wirklichkeit ein gewisser Kurzschluss zwischen Zeichen und Realität erlaubt, der dieser Rekurs auf das ganze System überflüssig macht. Das heißt, wenn ich mit dem Wort Kuh arbeite, muss ich das ganze System, die ganze Sprache haben. Wenn ich aber ein Bild von Kuh habe, bin ich imstande, diese Kuh sofort und direkt wieder zu erkennen, ohne diesen Rekurs. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Hieroglyphen da finde oder was auch immer, bei der Ausgrabung, ich muss sozusagen das System dechiffrieren, damit ich sozusagen diese Hieroglyphen interpretieren kann. Wenn ich aber die Zeichnungen sehe, irgendwelche Hölle oder was auch immer, auf der Wand bei der Ausgrabung, ich kann diese Zeichen identifizieren als Zeichen, die auf gewisse Gegenstände verweisen, ohne dass ich das ganze System der Repräsentation sozusagen erfahren muss. Das heißt, das Symbol ist ein Zeichen, das im klassischen semiotischen Sinne durch seine Stellung im System definiert wird. Icon ist ein Zeichen, das jenseits diesen systematischen Bezug einen direkten mimetischen Verweis auf den Gegenstand erlaubt und in diesem Sinne sich von der klassischen Semiotik im klassischen Sinn abkoppelt, bis zu einem gewissen Grad. Und naja, bevor ich zum dritten übergehe, muss ich nur darauf hinweisen, dass es eine große Diskussion gab und gibt, ja, die kann man auch verfolgen, darüber, ob es tatsächlich stimmt, ob man sagen kann, dass es so etwas wie ikonische Zeichen tatsächlich gibt. Es gibt Experimente, die das widerlegen, zum Beispiel Gioconda wurde einigen afrikanischen Stämmen vorgeführt und die Betrachter konnten sie nicht als eine Frau identifizieren. Das heißt, ihnen war nicht klar, dass es eine Frau ist. Der Grund ist nicht, dass sie zum Beispiel weiße Frauen nicht gesehen haben, sie haben genug weiße Frauen gesehen. Der Punkt war eben, dass die Art und Weise der Projektion des dreidimensionalen Raumes auf die Fläche, die ja als Voraussetzung für die Herstellung eines solchen Bildes unerlässlich ist, dass diese Konvention, diese Regel der Perspektive, waren ihnen unbekannt und sie haben diese Konvention einfach nicht erkannt. Das heißt, man kann ja behaupten unter Umständen, dass es ikonische Zeichen gar nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Kunsttheoretiker, sowohl unter Kunstwissenschaftler wie auch unter den Philosophen, die sich damit beschäftigen, die mehr oder weniger konsequent behaupten, dass es keine ikonischen Zeichen im Sinne von Peirce oder analogen Sinne geben kann. Ernst Gombrich ist ein Beispiel dafür und auch Nelson Goodman zum Beispiel, der einige Bücher darüber geschrieben hat, dass es ikonische Zeichen in diesem Sinne nicht gibt. Das heißt, jedes Zeichen ist bis zu einem gewissen Grad verankert in einem Signifikationssystem, benutzt Regeln der Symbolisierung und der Signifikation, gehört ins System und kann nur verstanden werden innerhalb dieses systemischen Ganzen. Das heißt, dieser Icon von Peirce ist so ein anregendes Konzept, aber umstrittenes Konzept. Nun, das dritte Zeichen oder die dritte Bestimmung, die ist eben die, die uns interessiert. Weil da ist ja eine interessante, da können wir eine interessantere Karriere verfolgen. Das ist der Index. Und Index ist nichts anderes als eine materielle Spur, die ein Gegenstand, sagen wir so, in der Wirklichkeit selbst, wenn man so sagen kann, hinterlässt. Diese Spur ist sozusagen Abdruck, physischer Abdruck einer physischen Präsenz. Zum Beispiel, wenn ich da sitze, wo ich sitze, dann hinterlasse ich gewisse Spuren, ja, nicht wahr? Zum Beispiel Teile der Haut oder der Kleidung. Und bei den heutigen kriminalistischen Methoden könnte man zum Beispiel durch die DNA-Analyse feststellen, dass ich da gesessen habe und mich überführen. Diese Art Zeichen, diese Art Spuren, die haben eine viele Eigenarten. Eine Eigenart besteht darin, dass sie nun wirklich nicht ins System gehören. Also zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob auf den zweiten Blick oder dritten Blick, auf den zweiten Blick auch nicht. Vielleicht auf den zehnten Blick, ja, würde man sagen. Auf den zehnten Blick, wenn ich sagen würde, Kriminalistik ist so eine Wissenschaft und so eine Spur überhaupt festzustellen, ohne eine Wissenschaft der Spuren zu haben, ist ja unmöglich. Allerdings, diese Feststellung unterscheidet sich in eine wesentliche zwei oder drei wesentlichen Parameter von der klassischen Semiotik. Weil hier der Begriff des Systems erfährt eine gewisse Verschiebung. Und das ist ja der Punkt. Das heißt, dieser Bruch zwischen Wirklichkeit und Zeichen, ein Bruch, der durch den Geist ja, im Wesentlichen erfüllt oder gefühlt wird, das ist sozusagen unser Geist, der unsere Vernunft, unser Sinneskoordination, die uns die Möglichkeit gibt, ja nicht wahr, zwischen einem Bild von Kuh und einer realen Kuh eine Parallelität herzustellen. Oder es ist ein System der sprachlichen Konvention, die zwischen der Realität und dem Bild steht, die aber als solche kein physikalischer, materieller, was auch immer anders gearteter Prozess ist. Das heißt, diese Koordination zwischen Bild von Kuh und der realen Kuh oder der Wort Kuh und der realen Kuh ist nicht darstellbar. Ist deswegen nicht darstellbar, weil es sozusagen, weil wir das verpasst haben irgendwie, ja, oder versäumt haben, diese Beziehung herzustellen, sondern prinzipiell grundsätzlich undarstellbar. Es ist eine grundsätzliche Abwesenheit, ja, dazwischen. Das ist diese Abwesenheit, von der Derrida, also die postmodernen, postliteralistische Autoren so gerne sprechen. Ja, das ist diese Absenz, ja, zwischen dem Zeichen und der Realität, dieser Tod, ja, diese Unterbrechung, diese Pause, die ja im Grunde das Verhältnis wiederum von Zeichen zur Realität ermöglicht, ist auch erst ermöglicht, aber auch untergräbt. Nun, mit der Spur ist es aber anders. Wir können uns vorstellen, und es ist effektiv vorstellbar, dass wir den Akt der Signifikation als einen physikalischen Akt, nicht als einen geistigen, sondern als physikalischen Akt rekonstruieren. Das heißt, es handelt sich um eine konkrete, reale Berührung zwischen einem Gegenstand und einem anderen Gegenstand. Und diese Berührung, die auch dargestellt werden kann, die viel werden kann, wenn man leben kann. Diese Berührung produziert Indexe, Indexalisierende. Und diese Indexzeichen, diese Indexe, die sind in diesem Sinne was? Die sind Zeichen und Nichtzeichen. Man kann sagen, dass, und das ist sozusagen das Interessante, ja? Man kann sagen, dass die Indexe, Indexierung als Signifikationsprozess dekonstruiert, untergräbt, auflöst die traditionelle semiotische Unterscheidung oder Position zwischen Zeichen und Wirklichkeit. Die Spur ist eine physikalische, in ein physikalisches Phänomen, ist Produkt eines physikalischen Prozesses, ist durch und durch real, ja, durch und durch wirklich und faktisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber durch und durch semiotisch. Und zeichenhaft, und so bekommen wir eine Reihe der Zeichen, von denen wir nicht sagen können, ob sie wirklich sind oder unwirklich, ob sie zur Ordnung der Signifikation gehören, wie sozusagen, und behandelt werden müssen in der klassischen Regel des Assertion Kunst, oder ob sie nicht vielmehr einfach physikalische Ereignisse sind, die ja untersucht werden können, wie jede andere physikalische Ereignisse. Und da verschiebt sich sozusagen das System, wie ich das versucht habe zu sagen, nämlich das System wird plötzlich zu einem physikalischen, positivistischen. Ja? Es handelt sich um die Kriminologie als Wissenschaft. Semiotik ist keine Wissenschaft. Semiotik ist sozusagen eine zentrale Bedingung der Signifikation als solche. Die kann zum Gegenstand einer Wissenschaft nicht gemacht werden. Sozusagen das semiotische Verhältnis im französischen Sinne ist nichts. Ja? Das ist sozusagen reine Absenz, das ist eine Pause. Das ist kein Gegenstand, das ist kein Faktum, die untersucht werden können, in welchem Sinne auch immer. Das ist sozusagen die Grenze jedes Diskurses und die Grenze jeder Wissenschaft. Indexikalische Zeichen, im Unterschied dafür, können untersucht werden, sie können sozusagen analysiert werden, wie ihre Gegenstände auch. Der Prozess der Signifikation ist plötzlich der Wissenschaft zugänglich, aber vor allem wird das ganze System und der ganze Prozess der Signifikation ad infinitum geführt. Denn jeder Gegenstand kann überall irgendwelche Spuren hinterlassen. Sozusagen das System öffnet sich, die Signifikation öffnet sich. Die Grenzen verlieren sich. Alles kann alles bedeuten, alles kann überall Spuren hinterlassen. Jede Sequenz kann in alle Richtungen gehen und verfolgt werden. Wir bekommen sozusagen eine Masse von Zeichen, die gleichzeitig Gegenstände sind, und eine Masse der Gegenstände, die gleichzeitig Zeichen sind. Und wir können sozusagen signifikative Sequenzen da rauskristallisieren, rausnehmen, aber im Grunde ist es eine ziemlich willkürliche Art. Und diese willkürliche Art mündet nie in einem überschaubaren System. Ja, das ist der Vorzug oder Nachteil, ja auch immer, von Index. Der Index gibt also eine unerwartete, aber sehr effektive Waffe, ja, gegen die klassische Semiotik jeglicher Art. Also, so. Und wenn wir unsere Kultur generell, sozusagen auf unsere Kultur zweiten Blick werfen, dann merken wir, dass unsere Kultur sich mehr beschäftigt mit den Indexen als mit den Symbolen und Ikonen. Ganz klar im 19., aber vor allem im 20. Jahrhundert führender Narrativ ist der kriminalistische Narrativ. Ein Film oder ein Roman können nur dann erfolgreich sein, wenn sie eine Krimi-Geschichte erzählen und wenn im Zentrum in einer Form oder anderen ein Detektiv steht. Umberto Eco hat das auch sehr gut gezeigt, aber viele andere. Also das ist die einzige Möglichkeit, eine Karriere zu machen in dieser Kultur, ist einen Kriminalroman zu schreiben. Das steht außer Zweifel, alles andere sozusagen kann nicht mithalten. Und das bedeutet, dass die Indexzeichen de facto in unserer Kultur überwiegen und Indexzeichen sind diejenigen, die irgendwie im Mittelpunkt stehen des kulturellen Interesses viel mehr als soziologische Zeichen. Nun hat man zwar das irgendwie im Kopf gehabt, ja, aber das aktuelle Interesse oder das Interesse der 70er, 80er Jahre zu Indexzeichen wäre nicht so stark, hätte Pius nicht bemerkt, irgendwann in seinen Schriften, dass es ein großer Irrtum vorliegt in Bezug auf Fotografie und Kino, nämlich dass die Menschen denken, dass Fotografie und Kino etwas mit Icons zu tun hat, aber Fotozeichen und Kinozeichen sind ausschließlich Indexzeichen. Das heißt, die Sache sozusagen der Eigenart der Fotografie und des Kinos besteht nicht darin, dass sie präzise mimetische Bilder der Wirklichkeit liefern, präziser als alle anderen, sondern dass diese Bilder entstehen als Effekt eines physikalischen Prozesses und nicht einer Signifikation im soziologischen Sinne. Wobei noch interessanter ist, dass diese Parallelität, dass sozusagen das Indexzeichen auf der anderen Seite überhaupt keine mimetische Verbindung mit der Realität haben soll, um als Index zu funktionieren. Das ist offensichtlich, ja. Aber das bedeutet, dass zum Beispiel Action Painting zum Beispiel Yves Kleins künstlerische Praxis, zum Beispiel Jackson Pollocks künstlerische Praxis, können ohne weiteres beschrieben werden als Indexzeichen, als Produktion der Indexzeichen. Und das tut zum Beispiel Rosalind Krauss. Rosalind Krauss, die angefangen hat als Schülerin von Clement Greenberg, ja, das heißt von dem Kritiker, der Jackson Pollock und Action Paintings sozusagen zu Weltruhm verschaffen hat. Die war aber diejenige, die angefangen hat, sich mit der Fotografie zu arbeiten, ja, sehr effektiv und mit Nachdruck. Und wenn man sich fragt, was war sozusagen der Übergang war der Index. Wenn man sie liest, man stürzt ständig auf diese Figur des Indexzeichens, übernommen in den Papiers. Und die Idee ist eben, die Fotografie ist im Grunde nicht anders hergestellt als die Bilder von Jackson Pollock oder Yves Klein und viele anderen, ja, das heißt nach dem Prinzip des direkten Abdrucks. Das heißt nach dem Indexprinzip, nicht nach dem Symbolprinzip. Man kann aber sogar, wenn man genau liest, also Clement Greenberg und viele andere, die ja in eine andere Richtung darüber was geschrieben haben, man kann sozusagen die Ausrichtung auf das Indexzeichen und die visuellen Künsten sogar bis zum Impressionismus verfolgen. Clement Greenberg zum Beispiel schreibt an vielen Stellen darüber, dass eben Impressionismus versucht hat, sozusagen die physikalische Auswirkung der Wirklichkeit auf uns vor dem Moment der Semiotisierung festzuhalten. In diesem Sinne sozusagen Indexzeichen statt Symbole zu produzieren oder statt Ikonen zu produzieren. Man kann also in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, also mit diesem Mittel des Indexzeichens, und man hat das in vielen Richtungen auch gemacht. In jeder Richtung handelt es sich aber um diese Figur der Unterwanderung oder Auflösung der Grenze zwischen Signifikation und physikalisch verstandener Wirklichkeit. Nun, wer sozusagen ein gutes Beispiel, ein Beispiel, das auch relevant ist oder zentral sogar ist, irgendwo, aber niemals direkt erwähnt, ist Roland Barthes mit seiner Theorie, der beim Saussure angefangen hat und dann, weil sagen wir so, Indexzeichen angelangt ist am Ende seiner Reflexion über die Fotografie. Seine früheren Texte über die Fotografie bewegen sich völlig auf der Linie der klassischen Semiotik, Saussurescher, Lévi-Strausscher Prägung. Das heißt, er versucht sozusagen das Vokabular, die visuellen Formen und Symbolismen zu rekonstruieren, zu beschreiben und daraus sozusagen einzelne Bilder abzuleiten und ihre Wirkung abzuleiten und sie sozusagen im System zu verankern. Und am Ende fragt er sich, inwieweit sozusagen die Fotografie durch die Zeit dieser Indexzirkulisierung, diese Physikalität gewährleisten kann. In der hellen Kammer. Und liest man jetzt zum Beispiel letzte Texte von Derrida über Kino, Fernsehen und Fotografie, dann liegt er auch absolut auf dieser Linie und beginnt im Grunde immer mit dem Nachweis, alle Prozesse der Signifikation sind gleichzeitig physikalische Prozesse. Ja. Sozusagen polemisiert auch gegen Benjamin, indem er sagt, dass wenn auch auf einer symbolischen Ebene was verloren geht, zum Beispiel Aura verloren geht oder was auch immer, diese physikalische Verbindung geht nicht verloren. Damals war es ein Abdruck, ja, das war ein Abdruck, eine Spur, ein Index bei der ersten Aufnahme des Bildes, ja, nicht wahr, des fotografischen Bildes. Und dann kommt es zum Beispiel zu weiteren Abdrücken. Aber es ist nur sozusagen ein physikalischer Prozess und im Moment der reinen Signifikation ist ja nicht auszumachen. Um sozusagen jetzt mit diesem Teil abzuschließen und das Terrain vorzubereiten für Deleuze endgültig, mache ich noch einen kleinen Schritt, nämlich erinnere Sie daran, dass es so etwas wie Rhetorik gibt, ja, und dass unsere Kultur eine rhetorische Kultur ist, das heißt eine Kultur der Kombinatorik. Ja, alles, was wir können, ist zu kombinieren. Sonst nicht, und dass jede Rhetorik hat nur zwei Operationen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, ja, rhetorische Verknüpfungen zu leisten, und das ist Metapher und Metonymie. Und zwar Metapher ist ja nicht wahr, entsteht durch die Ähnlichkeit des Zeichens mit dem Bezeichneten, und Metonymie durch die Nähe. Wenn ich zum Beispiel von diesem Tisch zu diesem Boden übergehe, sozusagen, dann das Metonymie. wenn ich diesen Tisch, ich weiß nicht, zu fahren werde und nach Sinn mit irgendetwas vergleiche, zum Beispiel mit einem Tier auf vier Beinen, dann ist es eine Metapher und sage, dass dieses sozusagen Tisch ein reduziertes Tier ist, dann ist es eine Metapher. Nun ist es ganz klar, wenn wir auf der einen Seite Symbol-Ikonen haben, da figurieren sie auf der, das sind beide Metaphern gewissermaßen, ja, kadiert oder unkadiert, das ist eine zweite Frage. Und auf der anderen Seite Index, dann bekommen wir eine merkwürdige Schlussfolgerung. Und das ist eben die Schlussfolgerung, auf der im Grunde das alles baut. Und das bedeutet, die Schlussfolgerung besteht darin, dass das Verhältnis zwischen Signifikation, Kultur, sagen wir meistens, ja, Kultur, und Wirklichkeit ist ein rhetorisches. Das heißt, wir führen sozusagen ein gewisses rhetorisches Gespräch mit der Wirklichkeit. Entweder agieren wir metaphorisch oder wir agieren metaphorisch, ja, entweder fixieren wir uns auf die Spuren oder auf die Ähnlichkeiten. Und in beiden Fällen können wir sozusagen diese von der klassischen Strukturalismus vorausgesetzte Absenz oder Bruch oder Pause oder Leere oder was auch immer zwischen Signifikation und materielle Wirklichkeit nie feststellen. Die Übergänge sind alle fließend. Jedes Zeichen ist eine physikalische Einheit. Jede physikalische Einheit ist Spur von etwas in diesem Zeichen. Wir haben so eine undifferenzierte Zeichenmaterie, ja, sagen wir so. Und darum geht es ja bei bei Deleuze beginnt eben mit dieser Figur, der Zeichenmaterie, einer Masse von Spuren, Figuren, die alle zueinander in einem rhetorischen Verhältnis stehen, die alle irgendetwas bedeuten, gleichzeitig sind. Und er sagt, in Bezug auf diese ganze Masse kann man diese klassischen Modelle des Kindernarrativs nicht mehr sozusagen, man kann ihm keinen Glauben mehr schenken. Er verwirft also das ganze Analysen von Messern von allen anderen, aufgrund dessen, dass der Film, der eine Spur ist, der ist ein Index insgesamt, ist eine Spur auf der einen Seite, ist signifikativ auf der anderen Seite, dass der Film ist ja im Grunde und vor aller Strukturierung und Interpretierung eine solche undifferenzierte semiotische Masse. Und wie er sagt, eine Sprache und ein Sprachsystem, eine Masse der Zeichen ohne Zeichensystem, etwas Plasmatisches, so ein semiotisches Plasma. Und das ist eben das Plasmatische, das Materielle, das von Bergson beschrieben worden ist, als eine ununterbrochene Bewegung, als ständige Verschiebung, als ständiges Hinterlassen der Spuren und Verwischen der Spuren und so weiter. Das heißt, ein im Grunde sehr chaotischer Angelegenheit. Und wenn ich aber diese Angelegenheit, diese chaotische Angelegenheit betrachte, dann fragt man sich, in welcher Zeit ich das tue. Nun, das Kinobild, also der Film als Ganzes, ja, suggeriert eine gewisse ewige Gegenwart. Und das ist sozusagen ein wichtiger Eigenart des Films auf der einen Seite. Das heißt, der Film kann immer abgespult werden und immer wiederholt werden. Und es entsteht sozusagen der Eindruck einer sich immer wiederholenden Gegenwart. Sozusagen der Film ist in einem gewissen Sinne abgekoppelt von dem Zeitfluss und kann zu seiner Gegenwart immer zurückkehren, ja, was die reale Zeit nicht kann. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, ich werde nicht so genau darauf eingehen, wie wir das früher gemacht haben mit Pierce. Ich verweise nur kurz darauf, dass Deleuze hier ein gewisses Modell benutzt, das von Husserl und Heidegger kommt. Er sagt, so etwas wie eine Gegenwart gibt es ja eigentlich nicht. Denn wenn wir einen Film sehen, wir imaginieren diesen Film immer als Abschnitt aus etwas, was vorher war und danach sein wird. Das ist zwar sozusagen unwissenschaftlich, aber so sehen wir sozusagen den Film. Ja, wir sehen den Film immer als Ausschnitt. Das heißt, wenn irgendwelche Figuren da erscheinen, wenn wir irgendwelche Personage sehen, irgendwelche Helden da sehen und so weiter, wir können überhaupt sie nicht anders identifizieren, als darüber nachdenken, dass sie irgendwo früher waren. Ja, zum Beispiel, wenn sie, ich weiß nicht, erscheinen, dass sie 25 oder 30 Jahre alt sind, dann müssen wir davon ausgehen, überhaupt sie als solche zu identifizieren, dass sie meinetwegen 25 oder 30 Jahre irgendwo gelebt haben. Und jetzt in dieser Form uns präsentiert werden. Und genauso ist das Ende des Films nicht der Abschluss der Handlung. Wir können uns vorstellen, dass es irgendwie weitergeht. Ja, dass es irgendwie weitergeht. Und wir müssen es vorstellen, weil wenn wir es nicht vorstellen, dann verstehen wir diesen Film auch nicht. Das heißt, im Film existiert in einem gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite, der Film ist so ein Ding, ja, so ein Gegenstand, ein Film als materielles Objekt und ist in diesem Sinne schlicht und einfach gegenwärtig. Ja, man kann das dann mitnehmen, ja, sozusagen, in ein anderes Kino zeigen und dort genauso zeigen. Und auf der anderen Seite ist der Film eingebettet und involviert in einer Entwicklung, die wir mitdenken müssen, um diesen Film zu verfassen. Nun ist die wichtige Folge aus dieser Einsicht, dass jeder Film eine gewisse Rückblendung ist. Ja? Jeder Film ist eine gewisse Rückblende, jeder Film verweist auf eine gewisse Vergangenheit und verweist auf eine gewisse Zukunft. Das heißt, der Film ist mit sich selbst zeitlich nicht vollständig identisch, sondern der Film ständig verlangt von uns, hin und her zu gehen und ständig uns darauf besinnen, dass diese Helden irgendwo dafür waren und uns ständig darauf besinnen, dass irgendwo sein werden. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwelche Erinnerungen integriert werden in den Film, die Heldin erinnert sich an etwas, der Held erinnert sich an etwas und es wird reinmontiert, oder es werden Ausblicke in die Zukunft reinmontiert in den Film, also wenn sozusagen die Zeitablauf der Präsenz unterworfen wird, dann sind wir eigentlich nicht erstaunt. Ja? So etwas haben wir von Anfang an erwartet. Ja? Das heißt, wir erwarten von Anfang an, dass sozusagen wir leben, wir sehen diesen Film immer schon in diesem ständigen Verweis. Nur diese Verweise werden in einem normalen Film, in einem normalen narrativen Film, der Narration unterworfen. Das heißt, verweist man auf die Zukunft oder verweist man auf die auf die Vergangenheit. Das soll sozusagen helfen, nicht wahr? Oder die Handlung irgendwie. Das soll die Handlung erklären. Nicht wahr? Wir bekommen diese Rückblende dort, wo wir gewisse Erklärungen haben wollen dafür, was jetzt stattfindet und was sozusagen den Film weiterbringt. Es ist ganz klar, dass sie Deleuze schon genug sozusagen kennen und sozusagen verfolgt haben, um zu erkennen, dass ihm eine solche Funktion, diese Rückblende, nicht genügt und nicht gefällt. Denn in diesem Sinne wird die Zeit und dieser Verlauf der Zeit, wird diese Illusion der Zeit unterworfen einer relativ kurzfristigen Geschichte. Was ihm viel mehr gefällt, ist der umgekehrte Weg. Das heißt, wenn diese Geschichte durch die Intuition oder durch die Imagination